Deutschlandfunk.
Im Gazastreifen hat es die letzten Tage heftig geregnet.
Die Zeltlage steht unter Wasser. Ich meine, unser Feldkrankenhaus stand gestern knöchelhoch unter Wasser.
Amar ist Arzt und gerade wieder im Gazastreifen im Einsatz. Der ganz akute Krieg ist vorbei, aber die Versorgung der Menschen bleibt unglaublich schwierig.
Es fühlt sich manchmal so an, als ob man das eine Feuer gerade, das vor einem ist, sich versucht ein bisschen klein zu halten, aber drei weitere hinter einem direkt wieder auflodern.
Wie er die Patienten überhaupt behandeln kann und wie es nach Phase 1 des Friedensplans weitergehen könnte, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Bei Unboxing News sprechen wir mit Menschen, die ganz direkt von einer Nachricht betroffen sind. Ihr bekommt persönliche Eindrücke und auch immer die Hintergründe dazu. Heute ist Freitag, der 12. Dezember. Amar ist seit Anfang November wieder im Gazastreifen.
Ich bin Amar, ich bin 36 Jahre alt, ich bin vom Beruf Arzt und arbeite zurzeit an der Uniklinik in Rostock und für die Hilfsorganisation CADUS hier im Gazastreifen.
Die Helferinnen und Helfer von CADUS rotieren. Amar ist jetzt schon zum 5. Mal dort. Er arbeitet in einem Feldkrankenhaus in Deir el-Balah und da behandeln sie jeden Tag zwischen 20 und 40 Patienten. Mit was kommen die Menschen da zu ihm?
Das hat sich, muss ich ehrlicherweise sagen, seit dieser Rotation schon geändert im Vergleich zu meiner letzten Rotation. Ich war zuletzt im September hier. Da war noch kein Waffenstillstand gewesen. Das heißt, wir haben noch regelmäßig Schussverletzungen gesehen gehabt. Wir haben regelmäßig Patienten nach Luftschlägen gesehen gehabt. Habe ich jetzt in dieser Rotation nicht mehr gesehen. Wir sehen jetzt aber die Folgen von 2 Jahren Krieg. Wir haben oft Patienten und Patienten bei uns, die einen Herzinfarkt haben oder Schlaganfälle haben, weil einfach in den letzten 2 Jahren die Medikamente nicht da waren und weiterhin die Medikamente nicht zur Verfügung stehen. Wir haben Patientinnen und Patienten, die einem diabetischen Koma bei uns vorstellen, weil einfach Insulin weiterhin nicht richtig vorhanden ist, aber auch die Messgeräte nicht vorhanden sind. Das heißt, es kommt zu einer Überdosierung oder zu einer Unterdosierung von Insulin. Wir sehen extrem viele Wundinfektionen, insbesondere jetzt, wo sozusagen die Lebensbedingungen noch schwieriger geworden sind. Die sind schon katastrophal, aber mit dem Einsetzen vom Regen, jetzt die letzten 2 Tage hat es massiv geregnet hier. Es ist schwierig, überhaupt eine adäquate Wundversorgung durchzuführen, weil natürlich Verbände direkt nass werden. Es ist unglaublich schwer, diese Wunden sauber zu halten. Es breiten sich übertragbare Krankheiten aus, Atemwegsinfekte, Durchfallerkrankungen. Man muss sich überlegen, das Abwassersystem läuft teilweise über die Straßen. Wenn natürlich das Gebiet überflutet ist, dann läuft das überall hin, auch in die Zelte. Und dementsprechend sehen wir jetzt mehr medizinische Fälle. Aber weiterhin ist es extrem schwierig, die Patienten richtig zu versorgen. Ich habe es fast tagtäglich zum Beispiel, dass ich ein Medikament verschreibe, das am Tag davor noch vorhanden ist und dann die Patienten zu mir kommen und sagen, die Apotheke hat es nicht mehr, ob ich was anderes verschreiben kann. Und das geht dann teilweise 2-3 Mal so mit dem gleichen Patienten, bis ich das Medikament finde, das noch zur Verfügung steht. Und das macht das Ganze extrem schwierig.
Das heißt, seit dem Waffenstillstand, der ja auch zum Teil fragil ist, so, ne, haben sich natürlich die Probleme verändert auch irgendwie. Aber die Lage bleibt, also es, ne, hört man ja, wenn du darüber erzählst, bleibt unfassbar schwierig. Und es ist weiterhin extrem schwierig, auch an die notwendigen Medikamente, Verbandsmaterial und alles zu kommen. Bekommt ihr denn zumindest mehr wieder? Seid auch wieder mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gelassen werden? Oder würdest du sagen, es ist immer noch viel, viel, viel zu wenig?
Es ist immer noch zu wenig und es ist extrem schwer für Organisationen, überhaupt etwas in den Gazastreifen zu bekommen. Momentan die Versorgung läuft über die Weltgesundheitsorganisation, WHO im Prinzip. Selbstständig kriegt keine andere Organisation, wie ich weiß, ihr Material in den Gazastreifen momentan. Es ist weiterhin so, dass es viel Bürokratie braucht und die momentan auch dadurch, dass es sozusagen nur einen Grenzübergang gibt, der geöffnet ist, Kerem Shalom, ist natürlich auch als Frage der Priorisierung letztendlich. Momentan natürlich fokussieren sich die ganzen Cluster auch auf Shelter, das heißt auf Unterkunft und Unterbringung. Die Zeltlager stehen unter Wasser. Ich meine, unser Feldkrankenhaus stand gestern knöchelhoch unter Wasser. Von daher ist es halt auch schwierig, weil natürlich man muss schauen, was ist dringender. Und das ist, fühlt sich manchmal so an, als ob man das eine Feuer gerade, das vor einem ist, sich versucht ein bisschen klein zu halten, aber 3 weitere hinter einem direkt wieder auflodern.
Mhm. Was bräuchtet ihr denn gerade am dringendsten?
Freien Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe. Das ist das Allerdringendste. Es muss mehr reinkommen. Es muss vor allem unabhängig reinkommen können. Es muss weniger Bürokratie brauchen, dass auch die Organisationen selbstständig Material in den Gazastreifen bekommen können.
Würdest du sagen, die Lage hat sich trotzdem auch ein bisschen verbessert für die Menschen in Gaza oder kann man so weit gar nicht gehen? Also, ne, wir hier als Beobachter, man denkt sich ja so, okay, es wird nicht mehr so viel geschossen, es herrscht nicht mehr der ganz krasse Kriegszustand und man wünscht sich so, dass es irgendwie besser ist. Aber du vor Ort hast wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Bild.
Der Wunsch von meiner Seite ist der gleiche im Prinzip. Aber seit ich hier bin, ist es Wahnsinn. Zum Beispiel unser Gasthaus ist etwas auf dem kleinen Hügel, sodass wir sozusagen im Prinzip auch viel sehen und viel hören können. Und es ist weiterhin so, dass gerade im Bereich in der gelben Zone, wir befinden uns ja in der grünen oder ich glaube mittlerweile heißt sie blaue Zone, in der gelben Zone weiterhin fast täglich Explosionen und Schusswechsel hört. Das ist die noch von der israelischen Armee besetzte Zone. Und das ist im Prinzip eine No-Go-Zone für die Bevölkerung. Aber man hört auch Berichte, dass natürlich Leute jetzt probieren, wieder an diese Häuser ranzukommen. Es ist in der grün-blauen Soße ruhig. Es gab aber auch hier Luftschläge, erst vor 2 Wochen wieder. Aber ansonsten fokussierten sich diese Explosionen hauptsächlich auf die gelbe Zone und die Schusswechsel. Aber es ist unmöglich sozusagen, das als klaren Waffenstillstand anzusehen. Und prinzipiell ist es so, dass die Versorgung zum Beispiel mit Nahrung, man sieht, die Märkte sind etwas voller geworden, aber die Bedingungen, Lebensbedingungen sind katastrophal. Es ist nicht so, dass das Gefühl richtig bergauf geht, sondern es ist mehr, dass der Status quo im Moment so bleibt einfach. Es ist ich will es nicht dahinsiechen nennen, aber es ist einfach, als ob jetzt, wo die Waffen eher schweigen, sieht man keinen Aufschwung hier in dem Sinne.
Gibt es sowas wie einen Hoffnungsschimmer? Also wenn du die Stimmung der Menschen, die du ja auch tagtäglich triffst, beschreiben müsstest, gibt es irgendwie sowas wie Hoffnung, dass es doch auch besser wird, dass es auch einen langanhaltenden Frieden geben wird? Oder ist man an dem Punkt überhaupt nicht, weil man immer die ganze Zeit nur mit Überleben beschäftigt ist?
Ich kann das vielleicht von der letzten Rotation beschreiben. Die letzte Rotation hatte ich das Gefühl, dass selbst die lokale Bevölkerung, ich habe keinen mehr getroffen, der gesagt hat, dass er in irgendeiner Weise Hoffnung hatte oder in Gaza bleiben wollte nach diesem Krieg, weil es einfach unmöglich ist. Es wird immer das gleiche Argument genannt. Was soll ich mit meinen Kindern machen? Sie sind in ihrer Zeit, die besten Zeit, sie sind in ihrer Schulzeit. Es gibt keine Schulen. Wenn man Hoffnung hat, dass vielleicht der Waffenstillstand hält, die Hoffnung, dass die Situation sich in nächster Zeit bessert, ist in der lokalen Bevölkerung gering, weil man sieht das Ausmaß. Es ist eine Katastrophe. Jeder weiß, dass sich das nicht ändern wird so schnell. Wir reden nicht von 1-2 Jahren, sondern wir reden eher von einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren, bis überhaupt wieder ein normaleres Leben wahrscheinlich zu denken ist hier.
Ja, und dabei gilt seit dem 10. Oktober ja erstmal nur Phase 1 dieses Friedensplans für Gaza und Israel. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu hat vor ein paar Tagen aber gesagt, es könnte bald weitergehen.
We're about to finish the first stage. We're there, almost.
Die erste Phase sei fast beendet. Aber was heißt das? Und wie könnte es jetzt weitergehen? Ich habe bei meinem Kollegen in Israel nachgefragt.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, ich arbeite im ARD-Studio Tel Aviv und berichte über Israel und die palästinensischen Gebiete.
Bevor wir auf diese mögliche zweite Phase schauen, vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Diese Waffenruhe, die gilt ja jetzt seit rund 2 Monaten zwischen Israel und der Hamas. Aber wird die überhaupt eingehalten?
Also die Waffenruhe wird weiter Waffenruhe genannt, will ich mal sagen. Ansonsten gibt es jeden Tag Beschuss, es gibt Angriffe, es gibt jeden Tag Tote. Es gibt eine furchtbare humanitäre Lage im Gazastreifen. Es ist nicht so, dass tatsächlich all das aufgehört hätte. Natürlich gibt es jetzt nicht mehr die große Offensive, die wir vorher hatten. Viele Truppen im Gazastreifen. Auf der anderen Seite kontrolliert die israelische Armee immer noch über 50% des Gebietes. Da ist eine gelbe Linie gezogen, die ist auch abgegrenzt mit so großen Betonblöcken. Und jeder, der dort tatsächlich sich dieser gelben Linie nähert, der wird beschossen. Es gab da eben auch schon Tote. Das ist so eine Art Killing Zone, eine Todeszone, die da eingerichtet wurde. Insofern kontrolliert Israel immer noch einen Großteil des Gazastreifens und Frieden ist das alles nicht.
Was würdest du trotzdem vielleicht sagen, hat sich für die Menschen im Gazastreifen in den vergangenen 2 Monaten zumindest verbessert?
Auf jeden Fall haben die schweren Bombardements, die schweren Angriffe aufgehört. Es gibt jetzt immer nur noch einzelne Vorfälle. Die humanitäre Lage hat sich auch schon verbessert, das muss man sagen, zumindest was die Versorgung mit Hilfsgütern angeht, auch wenn das immer noch nicht die Menge ist, die reinkommen sollte. Aber es sind jetzt mehr Sachen verfügbar. Auf der anderen Seite ist das immer noch total prekär. Ja. Also natürlich haben die ganz schweren Kämpfe, diese ganz großen Bombardements aufgehört, aber die Lage ist weit weg davon, als gut bezeichnet zu werden.
Jetzt befinden sich Israel und die Hamas immer noch in der sogenannten Phase 1 dieses Friedensplans. Diese Phase könnte laut Premierminister Benjamin Netanyahu langsam zu Ende gehen, also vielleicht Ende Dezember. Die sterblichen Überreste einer toten Geisel werden ja noch in Israel erwartet. Wenn es wirklich in die zweite Phase gehen würde, was würde das bedeuten?
Ja, zunächst mal, es gibt vor allem einen, der diese zweite Phase will, das ist Donald Trump. Und da kommen wir auf Ende Dezember. Ende Dezember wird Benjamin Netanyahu zu einem weiteren Besuch in die USA gehen. Er ist wieder eingeladen worden. Er ist ja der Regierungschef, der am meisten bisher sozusagen Zeit mit Donald Trump verbracht hat, aufgrund von Einladungen. Er ist dann auch in Florida, in Mar-a-Lago. Und der will das. Der will das wahrscheinlich auch verkünden. Aber natürlich muss dazu noch einiges passieren. Es sind ganz viele Fragen ungeklärt. Und man kann das nicht einfach so verkünden. Also eine Frage ist eben natürlich, du hast es angesprochen, die Übergabe der Geiseln. Tatsächlich ist jetzt noch eine Leiche, die gesucht wird. Da heißt es, das sei sehr, sehr schwierig, die zu finden. Ist das ein Hindernis für Phase 2 oder nicht? Oder sagt man, okay, das ist jetzt wirklich so, dass es schwer ist, dass die wahrscheinlich unter irgendwelchen Trümmern liegt, diese Leiche, und dass man sie wirklich nicht finden kann? Die zweite Frage ist eben, was wird aus der Hamas? Wird die entwaffnet? Lässt sie sich entwaffnen? Wer macht das Ganze? Und natürlich braucht man dann eben auch Sicherheit im Gazastreifen. Da soll ja eine internationale Schutztruppe aufgestellt werden. Das ist ja schon Beschluss der Vereinten Nationen. Das wurde im Sicherheitsrat beschlossen. Aber bisher sind die Länder, die da teilnehmen sollen, noch sehr zurückhaltend, weil sie eben nicht wissen, was die Bedingungen sind, die Rahmenbedingungen, was die Aufgaben genau sind. Naja, und dann geht es auch um die Frage, wer soll den Gazastreifen regieren? Da ist ja so eine Übergangsregierung geplant. Sollen da auch Palästinenser mitreden oder ist das nur mit Leuten von außen? Das sind alles noch ungeklärte Fragen. Und ich glaube, es reicht da nicht zu sagen, wir haben jetzt Phase 2 und es geht jetzt los, sondern diese Fragen, die müssen natürlich schon auch geklärt werden, weil die wichtig sind für die Zukunft des Gazastreifens.
Das heißt, in der Theorie weiß man, was eigentlich passieren könnte oder passieren müsste, aber die praktische Umsetzung ist eigentlich auf ganz vielen Ebenen völlig unklar, muss man sagen.
Die ist unklar und das liegt auch daran, dass Israel nicht so richtig klar ist, wie viel Kontrolle es abgeben will. Also ich glaube, Israel hat ein großes Interesse daran, weiterhin die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen zu haben und eben auch große Teile zu kontrollieren. Das ist eine schwierige Situation und auch da müssen die Modalitäten geklärt werden.
Welche Rolle spielt die Hamas da in der ganzen Sache? Jetzt hieß es die Tage, ein Vertreter der Hamas hat gesagt, die Terrororganisation sei zu einer Einlagerung der Waffen bereit. Ne? Das klingt ja jetzt nicht nach einer kompletten Entwaffnung. Also welche Rolle spielt die Hamas dabei, dass noch viele Punkte ja nicht geklärt sind?
Also die Hamas will irgendwie natürlich politisch und militärisch überleben im Gazastreifen. Jetzt ist es so, dass sie auf den Straßen präsent ist. Die versuchen dort für Ordnung zu sorgen. Die sind auch mit Kämpfern in dem Gebiet, in dem die israelische Armee jetzt nicht mehr ist und wo eigentlich alle Menschen leben, ist sie präsent. Und sie will da auch Präsenz zeigen. Es gibt dann eben unterschiedliche Stimmen, die man immer wieder hört. Es sind ja Teile der Hamas-Führung im Ausland, die sind gar nicht in Gaza. Und manche sagen dann eben, ja, wir sind bereit, die schweren Waffen abzugeben. Aber persönliche Handfeuerwaffen, also Sturmgewehre und sowas, das behalten wir schon. Das ist nicht im israelischen Interesse natürlich. Dann gibt es eben diese Theorie der Einlagerung. Und die Hamas, die will natürlich auch sicherstellen, dass sie auch bei der Regierung des Gazastreifens noch mitreden kann. Da ist ja von der Technokratenregierung die Rede. Die Hamas möchte da, das hat sie schon gesagt, eher so im Hintergrund wirken, aber natürlich will sie trotzdem Einfluss behalten in irgendeiner Form, was von Israel und was von vielen internationalen Staaten, aber nach dem Terrorüberfall des 7. Oktober abgelehnt wird. Die Hamas soll dort keine Rolle mehr spielen. Also auch das ist alles noch ziemlich unklar. Und am Ende geht es natürlich dann um die Frage, wenn die Hamas die Waffen abgeben soll, wer stellt sicher, dass das auch passiert? Passiert das auch mit Gewalt? Nimmt man der Hamas die Waffen ab? Gibt es da möglicherweise neue Kämpfe? All das ist noch ziemlich unklar und die Hamas, der spielt das gerade in die Karten, dass das jetzt schon ziemlich lange dauert. Denn je länger das dauert, desto mehr Chancen hat sie, sich wieder neu aufzustellen, wieder Druck auszuüben auf die Bevölkerung im Gazastreifen, ihr Regime wieder in eine Art von neu aufzubauen. Das alles ist nicht gut, wenn man die Hamas tatsächlich beseitigen will.
Wie könnte es jetzt weitergehen und auf wen kommt es an, ob es vielleicht doch in eine zweite Phase reingeht?
Die Fragen, die zu klären sind, haben wir angesprochen. Ich glaube, am Ende kann es sein, dass es so läuft, dass Donald Trump wie immer irgendwas verkündet, dass er sagt, okay, wir beginnen jetzt mit der Phase 2 Und dann wird man feststellen, vieles ist eben noch nicht geklärt. Genauso wie jetzt die Waffenruhe keine richtige Waffenruhe ist, aber sie wurde eben verkündet. Und es kann aber natürlich sein, dass das dann auch eine gewisse Dynamik entwickelt. Also dass, wenn man das dann eben verkündet und sagt, okay, jetzt legen wir los, jetzt müssen ausländische Soldaten in den Gazastreifen, jetzt muss man auch diese Fragen der Entwaffnung klären, die Verbesserung der humanitären Lage, den Wiederaufbau, die Regierung, dass das dann so nach und nach theoretisch auch passieren kann. Also wir haben ja schon erlebt, dass wenn Donald Trump was verkündet, wie zum Beispiel jetzt eben, wir wollen jetzt hier eine Waffenruhe haben, dass das dann auch eine Wirkung hat und dass das auch was zum Besseren bringen kann. Also die Lage in Gaza hat sich verbessert, das muss man eindeutig so sagen. Aber sie ist weit davon entfernt, gut zu sein. Es ist überhaupt kein Frieden, von dem man reden kann. Aber so kann das natürlich auch am Ende mit Phase 2 sein, auch wenn es zurzeit noch sehr, sehr viele offene Fragen gibt.
Für Amar, der in Deutschland an der Uniklinik in Rostock als Arzt arbeitet, ist es eine komplette Umstellung, wenn er dann im Gazastreifen im Einsatz ist, wo er viel weniger medizinisches Equipment zur Verfügung hat. Er sagt, sie müssen meistens blind mit Antibiotika behandeln, weil sie überhaupt keine Diagnostik mehr im Labor machen können. Ich habe ihn gefragt, warum er das macht. Warum er immer wieder in den Gazastreifen geht, um dort zu helfen.
Ich glaube, es gibt viele Gründe. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich in Deutschland meine Ausbildung machen konnte. In einem ruhigen Setting. Und ich finde, deswegen, Medizin endet nicht an der deutschen Grenze. Ja, Medizin geht weiter. Es gibt keinen Unterschied, ob ich einen Patienten in Deutschland behandle oder Patientinnen und Patienten in Gaza behandle. Es ist für mich eher... Dadurch, dass ich das Privileg hatte, diese Ausbildung zu genießen, sehe ich das eher auch als gewissermaßen als eine, nicht Pflicht, aber als eine Aufgabe an.
Bis kurz vor Weihnachten wird Amar jetzt noch im Gazastreifen bleiben und so gut es irgendwie geht, die Menschen dort versorgen. Das war Unboxing News für heute. Und wir schauen hier regelmäßig nach Gaza, aber auch nach Israel und auch in die Nachbarländer. Und wenn ihr Unboxing News abonniert, dann verpasst ihr keine Perspektive. Das Team heute, Anna Maibaum, Mintu Tran, Uwe Bräunig, Ingo Rockenberg und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.